Wir sind jetzt in Dresden ausgezeichnet worden mit diesem Sonderpreis für nachhaltiges Bauen. Und da wurde uns ja auch bescheinigt, dass das schon ein bemerkenswerter Schritt ist in diesem Bereich des Brückenbaus. Wir konnten bei unserer Pilotbrücke knapp 70% CO2 einsparen, weil wir auf große Betonbauteile verzichtet haben in den Widerlagern und haben das ersetzt durch eine kunststoffbewehrte Erdkonstruktion.
Das Baugespräch, der Podcast von Zeppelin Rental.
Deutschland hat ein Brückenproblem. Landesweit sind rund 16.000 Brückenbauwerke dringend sanierungsbedürftig. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und welche innovativen Bauweisen könnten künftig Abhilfe schaffen? Das besprechen wir heute in das Baugespräch. Ich bin Harriet Krüger und ich bin heute zu Besuch in Herne bei einem Bauunternehmen, nämlich Heidkamp, wo mich der technische Geschäftsführer Thorsten Balder begrüßt. Wir sind aber nicht nur zu zweit, auch mein Kollege Thomas Greb, Key Account Manager bei Zeppelin Rental, ist am Start. Hallo zusammen.
Hallo. Hallo.
Herr Balder, Sie sind Diplom-Ingenieur und versierter Brücken- und Erdbauexperte. Warum sind denn die Brücken vielerorts in so einem schlechten Zustand?
Ja, die Brücken haben einfach alle ein entsprechendes Alter mittlerweile. Viele wurden in der Nachkriegszeit gebaut. Dort waren natürlich auch die Baustoffe noch nicht so in der Qualität verfügbar, wie es heute der Fall ist. Und der Verkehr und die Beanspruchung daraus waren natürlich in einer ganz anderen Dimension, sodass die Brücken heute alle durch eine Überlastung sozusagen schneller gealtert sind und einfach auch bauliche Mängel aufweisen und so zum Problem werden.
Ich habe da eine ganz interessante Zahl zugefunden, nämlich laut dem Umweltbundesamt hat sich seit 1991 der Güterverkehr mehr als verdoppelt.
Das ist auch so, ja. Also alleine die Achslasten, die zulässig sind, früher waren das Gesamtgewicht, glaube ich, 12 Tonnen. Genau. Heutzutage reden wir im kombinierten Verkehr
Gesamtgewicht von
der Fahrzeuge. Okay. Ja. Ja. Und heute reden wir von 44 Tonnen im kombinierten Verkehr.
Und die Schwertransporte kommen ja auch noch dazu, die teilweise über die Brückenbauwerke geführt werden.
Ganz genau, da ist natürlich der Schwerverkehrsanteil auch enorm gewachsen. Und man sagt einfach, ein LKW schädigt eine Brücke ungefähr, ich sag mal, 60.000 Mal so viel wie ein PKW.
Wahnsinn. Wie konnte es denn überhaupt zu einem Sanierungsstau kommen?
Das Problem ist natürlich, es wurde viel zu lange vernachlässigt. Die Brücken werden zwar regelmäßig kontrolliert und begutachtet, aber die Brisanz, die sich entwickelt, die wurde natürlich vielleicht über Jahre unterschätzt. Ja, natürlich fehlen auch Experten, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, die diese Bauwerke entsprechend regelmäßig begutachten können. Und im Prinzip hat man da so ein bisschen den Zeitpunkt verschlafen vielleicht. Mhm.
Warum sind denn die Straßen in einem, sag ich jetzt mal, ganz guten Zustand und die Brücken in so einem desolaten Zustand?
Also erstmal würde ich sagen, dass die Straßen zum Teil ja auch in keinem guten Zustand sind. Sicherlich die Autobahnen sind zum Großteil in einem guten oder vernünftigen Zustand. Aber die Landstraßen und Kreis- und Stadtstraßen zum Teil sind ja auch in einem sehr schlechten Zustand. Und bei den Brücken ist es halt so, wenn eine Brücke in einem schlechten Zustand ist, dann ist sie schnell halt nicht mehr passierbar, beziehungsweise muss dringend was getan werden. Wenn eine Straße einen Schlauch hat, kann ja weiterhin ein Fahrzeug drüber fahren. Mhm. Bei einer Brücke ist es halt nicht der Fall. Wenn da ein Loch drin ist, dann ist die Brücke nicht mehr passierbar und muss gesperrt werden.
Ja, die Schäden an der Fahrbahn werden natürlich auch durch die täglichen Nutzer viel schneller wahrgenommen und auch dann kundgetan. Und eine Fahrbahnsanierung geht natürlich viel schneller, als eine neue Brücke zu bauen.
Ja, oder wirklich ein Loch in der Straße, da kommt dann halt ein entsprechendes Team vorbei und schüttet halt ein bisschen Gussasphalt in das Loch und dann ist es erstmal kostengünstig geflickt und erstmal kein Loch mehr da.
Mhm. Thomas, wir merken ja auch von Zeppelin Rental, dass immer mehr Kunden mit uns auf den Wunsch zukommen, hey, könnt ihr uns bei dem Brückenprojekt XY unterstützen? Mit welchem Wunsch oder mit welchen Wünschen kommen dann üblicherweise diese Kunden auf dich zu?
Also die Wünsche für eine Brückenbaustelle unterscheiden sich jetzt nicht groß von einer anderen Ingenieurbaustelle, wie, wenn irgendwo eine Kläranlage gebaut wird oder ein Gebäude. Das sind in der Regel die gleichen Artikel, die wir dort liefern. Ein Unterschied stellt die Baustellenverkehrssicherung dar. Ein Gebäude, da braucht man vielleicht einen Bauzaun, weil man irgendwo eine Ladezone machen muss, aber wenn eine Brücke neu gebaut wird oder saniert wird oder gesperrt ist, dann ist natürlich baustellenverkehrssicherungstechnisch da ein ganz anderer Aufwand zu betreiben. Und das ist halt eine Stärke von uns, dass wir da den Kunden gut unterstützen können.
Hast du da ein Beispiel? Was für eine Baustellenverkehrssicherungsmaßnahme wird denn so üblicherweise da notwendig?
Also wir haben einmal die Möglichkeit, wie auf der A43 am Rhein-Herne-Kanal, die Rhein-Herne-Kanal-Brücke zu schützen, indem wir unser WIM-System zum Einsatz bringen. WIM heißt White in Motion. Und da werden halt die Fahrzeuge im Vorbeifahren gewogen. Und wenn ein Fahrzeug vorbeikommt, das halt für die Brücke zulässige Gesamtgewicht übersteigt, wird es quasi zwangsaussortiert. Also das ist die eine Möglichkeit. So können wir halt marode Brücken schützen im Betrieb, sodass halt der Betrieb vielleicht noch eine Weile aufrechtgehalten werden kann, ohne dass die Brücke wirklich vollgesperrt werden muss. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man eine entsprechende Umleitung einrichtet, dass der Verkehr halt großräumig umgeleitet wird und gar nicht über die Baustelle führt. Wenn die Baustelle wirklich, so wie in der Rahmentetalbrücke, wenn die Brücke abgerissen werden muss, muss der Verkehr ja andere Wege nehmen. Mhm. Und dann kann man halt entsprechende Umleitungen einrichten für den Individualverkehr und vielleicht für den Schwerverkehr nochmal eine extra Umleitung. Oder im Bauprozess unterstützen mit Baustellenverkehrssicherungen, dass quasi während dem Baubetrieb der Verkehr trotzdem vernünftig an der Baustelle oder über die Baustelle geführt wird. So wie in Berlin an der Salvatore Allende Brücke war es so, dass da auch noch der Fußgänger- und Radfahrerverkehr entsprechend geregelt werden musste und im Prinzip Autofahrer bzw. Fahrradfahrer und Fußgänger vor Autofahrern und Lkw geschützt werden mussten, sodass man das dann auch noch entsprechend realisieren muss oder organisieren muss.
Genau, die Baustellen müssen dann ja auch mit temporären Schutzwänden von dem Verkehr abgetrennt werden. Das ist ja auch so ein Service, den ihr anbietet. Und unsere Jungs, die müssen ja auch sicher im Verkehrsbereich arbeiten können. Deswegen gibt es ja diese ganzen Regelwerke, die da auch einzuhalten sind mit unterschiedlichen Wirkungsklassen etc. pp. Sodass also im Prinzip die Baustelle auch zum Verkehr hin natürlich abgesichert ist. Gerade wenn man so eine Brücke nur halbseitig wegnimmt, muss man ja auch sicherstellen, dass keine abirrenden Fahrzeuge irgendwo, ich sag mal nachher, dahin fahren, wo keine Brücke gerade mehr ist, ne?
Und wir müssen tägliche Kontrollfahrten machen, dass im Prinzip auch sichergestellt ist, dass die Baustellenverkehrssicherung da nicht irgendwie, dass mal eine Lampe nicht funktioniert, eine Ampel nicht funktioniert. Und was wir darüber hinaus auch mittlerweile haben, die mit intelligenter Verkehrstelematik lässt sich sowas realisieren, dass wir die Fahrspuren entsprechend des Berufsverkehrs verändern können. Also wir können im Prinzip zu festen Zeiten kann man bestimmte Fahrstreifen sperren für, ich sag mal, stadteinwärts. Morgens ist stadteinwärts sind zwei Fahrspuren und eine Fahrspur nach außen, aus der Stadt heraus. Mhm. Und nachmittags, wenn man weiß, der Verkehr aus der Stadt heraus ist deutlich mehr als in die Stadt rein, dann wird halt ein Fahrstreifen umgeswitcht. Und das kann man heute alles ferngesteuert machen, sodass man im Prinzip weder Mitarbeiter noch den Verkehrsteilnehmer gefährdet bei der Umstellung.
Mhm. Herr Balder, ähnlich wie bei einem Pkw gibt es ja auch bei Brücken einen TÜV. Mit dem Pkw, wir kennen es alle, müssen wir alle 2 Jahre in der Werkstatt unseres Vertrauens auftauchen. Wie sieht es dann bei einer Brücke aus?
Also in Deutschland ist es so, dass die DIN 1076 im Prinzip die Bauwerksprüfungen regelt. Für gewöhnlich ist es so, dass im Prinzip eine Brücke alle 3 Jahre überprüft werden muss. Also es gibt eine einfache Prüfung und dann gibt es eine Hauptprüfung. Die erste Hauptprüfung findet quasi nach der Bauwerksfertigstellung statt. Also sprich, wenn eine neue Brücke gebaut wird und der Auftraggeber die Brücke übernimmt und in seine Verantwortung überführt, wird die Brücke eingehend geprüft und dann alle 3 Jahre danach im Prinzip wird das ganze Prozedere wiederholt.
Wie läuft denn so eine Prüfung ab? Also bei einem Auto, um bei dem Beispiel zu bleiben, kommt es auf die Hebebühne und man guckt sich die Bremsen an. Was wäre da denn zum Beispiel so eine Prüfung, die man durchführen würde alle 3 Jahre?
Ein Bauwerksprüfer, also es sind speziell geschulte Leute, kommt dann im Prinzip an das Bauwerk und muss sich alle entscheidenden Teile auch handnah sozusagen angucken. Also er muss die Brücke anfassen können. Ich sag mal, es gibt natürlich auch mittlerweile Entwicklungen im Bereich Drohnentechnik. Das sind natürlich gerade so schwer zugängliche Bereiche, wenn man jetzt mal so an Rheinbrücken denkt, oben am Pylon und so weiter. Ja, da werden auch immer mal wieder Drohnen schon eingesetzt, dass man wirklich, sag ich mal, einen Eindruck aus der Nähe bekommt und die Bauteile sehr dicht begutachtet werden können. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich vorgeschrieben, dass der Prüfer im Prinzip wirklich an die entsprechende Stelle rankommt und vielleicht auch mit dem Hämmerchen klopft, um zu gucken, hat sich hier irgendwo Beton gelöst, wie breit.
Ich muss kurz einhaken. Ich klopfe mit einem Hammer und kann dann hören, dass sich Beton gelöst hat. Wie funktioniert das?
Ja, also Sie hören einfach, dass im Prinzip sich eventuell Hohlstellen dort gebildet haben. Wenn Risse vorhanden sind, dann klingt der Beton ganz anders, als wenn er im Prinzip geschlossen und kompakt ist, so wie es ja eigentlich erforderlich ist, damit auch die dahinterliegende Bewährung, die im Beton sich befindet, vor Korrosion geschützt bleibt.
Wusstest du das, Thomas?
Ja, ich hab sogar schon selbst so einer Prüfung beigewohnt, das mal gesehen. Ja,
genau. Okay, ja. Wie klingt denn quasi intakter Beton? Was höre ich da?
Ja, das ist ein hellerer Ton und wie wenn du jetzt eine Porzellantaste prüfst und dann klopfst du ja mit dem Finger dagegen, ob die einen Riss hat, dann hörst du halt eben einen hellen, sauberen Ton und wenn die Tasse einen Riss hat, dann hörst du ein Klirren. Und so ist es dann bei dem Beton. Das klirrt zwar nicht, aber es hört sich halt anders an, dumpfer. Ah,
ich sag mal, zu Hause, wenn man mal so den Putz abklopft, hätte ich jetzt was gesagt, um zu hören, wo kann ich jetzt ein Loch in die Wand bohren, wenn ich ein Bild aufhängen will, das klingt ja anders, als wenn da irgendwie eine Hohlstelle dahinter ist. Das hört man schon. Also, und die Leute sind ja geschult, die wissen ganz genau, wo sie hingucken müssen. Wie gesagt, es gibt Risse im Beton, die man sich angucken kann. Und ab einer gewissen Breite werden die Risse natürlich entsprechend kritisch. Ja, dass da zum Beispiel auch Tausalze eindringen können. Zum Beispiel, wenn im Winter die Straßen gestreut werden, habe ich ja Tausalz auf der Straße. Und durch diesen entsprechenden Effekt kann es eine Schädigung am Betonstahl geben. Wenn das Wasser dann eindringt durch die Risse und bis an den Betonstahl, der liegt für gewöhnlich so 4,5 Zentimeter hinter der Betonoberfläche, fängt es dort an zu korrodieren.
Welche Bewertungsskala gibt es denn dann? Und ab wann gilt dann wirklich eine Brücke als sanierungsbedürftig?
Also es gibt auch so eine Art Notensystem, nicht ganz vergleichbar mit der Schule. Wir haben auch Noten von 1 bis 4, die dann auch zwischen sehr gut und 4 ist aber dann schon ungenügend unterscheidend. Mhm. Bei 4 ist die Brücke schon im Prinzip, sag ich mal, stark beeinträchtigt. Bei 3,5 muss man eigentlich schon sofort Maßnahmen einleiten, weil einfach Standsicherheit oder Verkehrssicherheit oder die Dauerhaftigkeit beeinträchtigt ist. Aber das heißt nicht zwingend immer sofort, dass die Brücke gesperrt werden muss. Das kann teilweise auch ein schadhaftes Geländer sein, was erneuert werden muss. Aber da sind sofortige Maßnahmen dann erforderlich.
Mhm. Ja. Die wären?
Ja, zum Beispiel, wenn irgendwo ein Geländerstab fehlt, im Füllstabgeländer, dann muss man natürlich das Geländer in dem Bereich erneuern oder absperren. Mhm, ja, weil soll ja auch keiner von der Brücke fallen.
Angenommen, eine Brücke hat diese Note 3,5. Wann ist denn eine Sanierung sinnvoll und wann sagt man, ne, hier muss alles weg, wir bauen neu?
Das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Mhm. Aber wenn natürlich wirklich die Brücke nicht mehr der Verkehrsbelastung sozusagen gewachsen ist, für die sie eigentlich gebaut wurde, und das ist ja bei vielen Brücken in Deutschland der Fall, klar kann man verstärken, bis zu einem gewissen Maße, aber ich sag mal, meistens verliert man dann eine gewisse Durchfahrtshöhe an der Brücke, wenn die, ich sag mal, auch über einen Verkehrsweg drüber führt. Wenn unten meinetwegen die Eisenbahn fährt, kann ich nicht beliebig da unten was drunter basteln. Und dann passt die Eisenbahn aber nicht mehr durch. Ja, macht dann ja keinen Sinn. Deswegen, wenn das Tragwerk wirklich gravierende Schäden hat, dann muss man die Brücke einfach neu bauen, dann geht es gar nicht anders.
In manchen Fällen ist es einfach wie ein Pflaster draufkleben, das hält dann für eine Zeit, aber ist nichts von Dauer. Dann hat man vielleicht noch mal ein paar Jahre gewonnen, aber irgendwann muss man dann trotzdem dran und die Brücke erneuern.
Mhm. Das ist natürlich immer eine Frage auch der Wirtschaftlichkeit. Was macht Sinn und wie lange kann ich im Prinzip die Brücke neu über die Zeit retten?
Mhm. Okay. Thomas, weil du es gerade schon angesprochen hast, dass man dann quasi ein Pflaster draufkleben kann und es dann noch für ein paar Monate, wahrscheinlich von Jahren sprechen wir gar nicht, aber für ein paar Monate halt irgendwie die Brücke noch geöffnet lassen kann. Warum ist denn die Sanierung oder der Neubau eine spezielle Herausforderung?
Ja, es ist natürlich ein massiver Eingriff in den Straßen- oder Schienenverkehr, wenn man eine Brücke neu bauen möchte. Und was halt immer im Vorfeld geregelt werden muss, ist die ganzen Medien, die durch so eine Brücke durchgeführt werden. Also sei es Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation, Fernwärme. All diese Leitungen fließen ja zum Teil durch die Brücken. Und man kann also nicht eine Brücke einfach ad hoc abreißen. Da muss man erstmal dafür sorgen, dass die ganzen Versorger ihrer Versorgungspflicht nachkommen können und die Medien entsprechend über einen Ersatzbau oder über einen anderen Weg geleitet werden können.
Aber trotzdem spielt ja Zeitdruck immer eine Rolle, oder Thomas?
Ja, wie man so schön sagt, Zeit ist Geld. Mhm. Und so eine marode Brücke, wenn die erneuert werden muss, so wie Rahmedetalbrücke, das ist ein gutes Beispiel dafür, die von jetzt auf gleich quasi als unpassierbar galt, Dann fangen natürlich die ganzen Mechanismen an, bis dann mal so eine Ausschreibung draußen ist, dass sich überhaupt Bauunternehmen darauf bewerben können, auf so ein Projekt, dass dann eben auch entsprechend ein Angebot gelegt werden kann. Das zieht sich. Ja, und in dem Fall von der Rahmedetalbrücke hat man natürlich auch, was Zeit und Kosten anbelangt, die ganzen Unternehmen, die diese Brücke passieren, die ganzen Speditionen, Logistikverkehre, alles, was so in Lüdenscheid arbeitet und regelmäßig über die Rahmetetalbrücke gefahren ist, müssen jetzt weite Umwege in Kauf nehmen. Dadurch verlieren sie Arbeitszeit, Geld, Kraftstoff muss deutlich mehr getankt werden, weil ich sag mal, die Umleitung ist circa 5 bis 6 Kilometer länger, als wenn ich über die Autobahn fahren würde.
Vor allen Dingen auf den 5 bis 6 Kilometern ist meistens auch noch Stau. Also da reden wir ja nicht über 10, 15 Minuten mehr Fahrweg oder Fahrzeit, sondern wir reden darüber, dass man eine Stunde oder zwei länger braucht, um diese Strecke dann zu passieren.
Ja, und mal ganz abgesehen von den Anwohnern, die unter der Feinstaubbelastung, unter dem Lärm leiden müssen und das über Jahre.
Aber es ist halt in Deutschland so, ich kann nicht einfach als Autobahn sagen, ich baue jetzt neu, ja, sondern da müssen sehr viele Dinge vorgeschaltet, gelöst und geregelt werden, dass sie auch diesen Bauauftrag rechtsgültig vergeben dürfen. Mhm. Ja, weil sonst steht der erste Bagger da und dann hebt jemand aus der unmittelbaren Nachbarschaft die Hand und sagt, das geht hier nicht, ihr habt gar kein Baurecht. Mhm.
Wir haben jetzt viel über die Herausforderungen beim Brückenbau gesprochen und auch über potenzielle Mängel, die man feststellen könnte. Aber Brücke ist natürlich nicht gleich Brücke. Herr Balder, vielleicht könnten Sie uns mal so ein bisschen in die Welt der Brücken einführen und mal so die drei häufigsten Brückenarten, die uns so auf deutschen Straßen begegnen, mal erläutern.
Ja, also ich sag mal, die überwiegende Anzahl der Brücken in Deutschland sind ja die etwas kleineren Bauwerke. Ich sag mal, Stützweiten bis vielleicht 40, 50 Meter. Das sind oftmals Balkenbrücken. Ein Balken, der im Prinzip auf den Widerlagern liegt und die freie Weite dann überbrückt. Ja, dann haben wir natürlich entsprechende Bogenbrücken. Ja, die sind natürlich auch ältere Brücken, die im Bestand sind, teilweise auch aus, ich sag mal, Vorkriegszeit. Dann haben wir zum Beispiel Schrägseilbrücken, kennt jeder auch im Prinzip bei Rheinbrücken, wie mit den zwei Pylonen, je nachdem so, dass die Brückenplatte an diesen Schrägseilen hängt und an den Pylonen abgespannt sind. Das sind eigentlich so typische Brückenbauweisen, die man in Deutschland sieht. Wie gesagt, es hängt aber immer natürlich von der Größe der Brücke ab, was gerade auch eine wirtschaftliche Konstruktion darstellt. Für eine kleine Brücke wird man natürlich seltenst eine Schrägseilbrücke bauen, es sei denn so für Geh- und Radwege, das sind das leichte und, ich sag mal, filigrane Konstruktionen, die man da realisieren kann. Da sieht es auch schön aus. Oftmals ist ja die Brücke erstmal mehr funktionell gedacht als, ich sag mal, ein Architekturmeisterwerk. Mhm.
Auch da kann man sich wahrscheinlich verkünsteln bei einer kleinen Radbrücke, aber ja, im Zweifel sollte es natürlich einfach wirtschaftlich sein. Welche dieser Brückenbauweisen, die Sie jetzt gerade angeteasert haben, sind denn besonders sanierungsbedürftig und warum?
Also diese Schrägseilbrücken müssen natürlich schon sehr intensiv gewartet werden, weil natürlich, ich sage mal, das ist oftmals ja auch viel Stahlbau. Stahlbau hat natürlich per se schon mit Korrosionserscheinungen immer zu tun. Das ist sicherlich ein häufiger Schadensfall, den man feststellen kann.
Und durch die Gewichtsbelastung, klar, Ermüdung, ja, von dem Material, dass das halt, ja, irgendwann, ja, nachgibt. Dass die Nieten bei Stahlbau zum Beispiel irgendwann so ausgeschlagen sind, dass dann halt entsprechende Ermüdung vorliegt.
Ja, auch wenn man jetzt an Leverkusen denkt, waren auch Stahlbrücken. Ja, da sind natürlich viele Schweißnähte, die einfach durch diese hohe Belastung und durch die dynamische Beanspruchung aus dem Schwerverkehr einfach immer wieder reißen. Da wurde ja schon seit Jahren geschweißt und versucht, die Brücke im Prinzip für den Verkehr zu erhalten, bis es dann im Prinzip auf diese Reduzierung von 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zulässig für den einzelnen LKW, da ging dann kein Weg mehr dran vorbei. Aber das sind natürlich wirklich im Stahlbau, sind Schweißnähte einfach einer dynamischen Belastung empfindlicher, als es ein Betonbauwerk ist.
Wie werden denn neue Brücken dem erhöhten Verkehrsaufkommen, wir haben vor allem den Güterverkehr am Anfang angesprochen, wie werden die dem denn jetzt angepasst, dass man in Zukunft vielleicht nicht so schnell diese Ermüdung hat?
Ja, also wir haben natürlich heute ganz andere Bemessungsvorgaben als früher. Ja, die Gewichte, die jetzt im Prinzip auch als Einwirkung auf die Brücke gerechnet werden, die sind natürlich auch mehr den heutigen Anforderungen entsprechend schon vorgegeben, dass man auch davon ausgehen kann, dass solche Fahrzeuge regelmäßig über diese Brücke fahren. Als diese Brückenbauwerke früher geplant worden sind, hat ja keiner erwartet, dass diese Gewichte irgendwann überhaupt auf die Brücke einwirken. Und dann werden sie natürlich auch nicht in der Statik berücksichtigt, weil für jede Brücke muss natürlich eine entsprechende Statik im Vorfeld aufgestellt werden. Und da ist natürlich die Einwirkungsseite erstmal ein großer Hebel, den ich habe. Der wird ja noch mit Sicherheitsbeiwerten entsprechend hochgerechnet, so dass man das natürlich dann bei der entsprechenden Konstruktion in der Robustheit der Ausführung und in den ganzen Details, die es gibt, auch berücksichtigen kann und natürlich auch muss.
Und die Materialien heutzutage sind ja auch viel besser erforscht und ich sag mal, die haben eine ganz andere Qualität wie damals in der Nachkriegszeit.
Mhm. Guter Punkt. Gibt es da bestimmte Baustoffe, die erst jetzt zum Einsatz kommen? Hättest du da ein Beispiel?
Ja, Carbonbeton zum Beispiel ist was jetzt relativ neu auf dem Markt ist. Ne? Was relativ.
Ist noch nicht so eine ganz übliche Geschichte, aber es ist so, dass Carbonbewehrung, also Carbonbeton gibt es ja in dem Sinne nicht, sondern es ist dann eine Bewehrung aus Carbon. Die Bewehrung dient ja immer der Aufnahme von Zugkräften im Beton. Beton kann an sich nur erstmal Druckkräfte aufnehmen. Deswegen ist Betonstahl für gewöhnlich im Beton verarbeitet, um die Zugkräfte aufzunehmen, Zugspannung aufzunehmen. Das kann natürlich rosten, wenn entsprechende Risse vorhanden sind. Und Carbonbewehrung kann nicht rosten. Deswegen kann man die Betondeckung etwas reduzieren und hat natürlich das Problem des Rostens einfach nicht. Also ist zum Beispiel eine Möglichkeit, aber wir haben höherfeste Betone, die sich einfach ganz anders verarbeiten lassen. Früher war der Stahl, sag ich mal, von der Güte her nicht so hochwertig und gut überwacht, wie es heutzutage der Fall ist. Wir reden über Spannbetonbrücken zum Beispiel. Also wir sind in den Materialqualitäten viel, viel weiter. Und auch in der, ich sag mal, Einbautechnik bei Beton haben wir ganz andere Verdichtungsgeräte mittlerweile, die einfach ein sicheres Herstellen und weniger Fehler bei den Bauteilen ermöglichen.
Wir haben jetzt gerade, Thomas und Thorsten Balder, wir haben jetzt gerade über die Materialien gesprochen, die auf jeden Fall höherwertiger sind als zum Beispiel in den 60ern oder 70ern. Auf Ihrer Homepage, Herr Balder, habe ich mich natürlich auch vorher rumgetrieben. Da stand unter anderem der Satz, dass jetzt der Brückenbau eine Mammutaufgabe ist, die mit traditionellen Bauweisen kaum zu bewältigen ist. Was ist denn zum Beispiel so eine neue Technik, die jetzt erst zum Einsatz kommt?
Ja, also wir haben hier bei Heidkamp zum Beispiel unsere eigenen Brückenbauweisen mittlerweile entwickelt. Wir haben eine eigene Schnellbaubrücke konzipiert, die es ermöglicht, viel schneller als nach konventioneller Vorgehensweise eine Brücke zu bauen und natürlich dann auch, ich sag mal, mit weniger Eingriffen in den Verkehr zurechtzukommen und auch dazu auch noch CO2 zu sparen.
Mhm. Ja. Die Brückenbauweise, übrigens muss ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch, ja auch im Mai mit dem Deutschen Brückenbaupreis ausgezeichnet wurde. Das dürfen wir hier nicht unter den Teppich kehren.
Nein, das hätte ich auch als nächstes erwähnt. Also wir sind jetzt in Dresden ausgezeichnet worden mit diesem Sonderpreis für nachhaltiges Bauen. Und da wurde uns ja auch bescheinigt, dass das schon ein bemerkenswerter Schritt ist in diesem Bereich des Brückenbaus. Wir konnten bei unserer Pilotbrücke knapp 70% CO2 einsparen, weil wir auf große Betonbauteile verzichtet haben in den Widerlagern und haben das ersetzt durch eine kunststoffbewehrte Erdkonstruktion. Das war örtlich anstehender Boden, also Baustoff, Erde. Der wurde verbessert mit Geogittern. Also es wurden im Prinzip immer wechselweise Geogitter eingebaut. Das ist natürlich ein industriell hergestelltes Produkt aus Kunststoff. Ja, und das wird in den Bodenschichten mit eingebaut, damit die Zugkräfte im Boden dann durch die Belastung aus der Brücke aufgenommen werden können.
Wie ist denn der Ablauf von so einer Schnellbaubrücke?
Das geht auch sehr schnell.
Wie der Name schon,
schon sagt. Also, wie gesagt, wir haben das jetzt auch jüngst hier in der Autobahn an der A43 in Recklinghausen umgesetzt. Wir haben das alte Brückenbauwerk abgebrochen, haben aber die Fundamentplatte des Bauwerks sozusagen in der Erde gelassen und haben im Prinzip darauf unsere kunststoffbewehrte Erdkonstruktion aufgebaut. Das muss man sich vorstellen, halt wie so ein kubischer Erdblock. Ja, dazwischen alle 50 Zentimeter sind dann diese Bahnen Geogitter drin, die dann jeweils wieder hochgeführt und umgeschlagen werden. Das Ganze steht im Prinzip für sich. Ja, also es ist, man kann das auch vernünftig verdichten. Das ist ja auch wichtig. Und diese Belastungen gehen dann über das Geogitter wieder in die Konstruktion zurück. Und durch diesen hohlraumfrei verdichteten Bodenblock mit der Geogitterkonstruktion da drin erreiche ich quasi meine Höhe für das Brückenbauwerk und obendrauf kommt ein Stahlbetonauflagerbalken mit dem entsprechenden Überbau.
Bei der Erstellung von so einem Fundament, wenn da unsere Maschinen zum Beispiel zum Einsatz kommen, dann können das CO2-reduzierte Maschinen sein, die dann eben auch nochmal dazu beitragen, dass so ein Bauvorhaben einen geringeren CO2-Ausstoß hat. Und das Neueste, was wir jetzt im Angebot haben, ist der HVO-Kraftstoff, zu Deutsch hydriertes Pflanzenöl. Ich sag's mal so platt, Frittenfett aus den ganzen Pommesbuden wird dazu Kraftstoff verarbeitet. Mhm. Und die meisten unserer Maschinen, Baumaschinen und Baugeräte können diesen HVO-Kraftstoff zutanken. Also man kann, wenn Diesel drin ist, den da zutanken oder man kann auch nur mit dem HVO-Kraftstoff fahren. Mhm. Und gerade bei solchen geogitterbewehrten Fundamenten ist ja sehr viel Maschineneinsatz erforderlich, um die Erde halt zu verdichten.
Genau, und das ist auch unser großer Vorteil. Wie gesagt, normalerweise muss man beim Brückenwiderlager natürlich aufwendig Schalung bauen, Bewehrung verlegen und dann kommt nachher der Beton da rein. Das ist ja meistens, sag ich mal, der kürzeste Moment einer Bauphase, den Beton einzubauen, weil das geht ja nur frisch und frisch. Aber die Schalarbeit dafür und der entsprechende Bewehrungseinbau, ich sag mal, die Laien wissen ja gar nicht, wie viel Betonstahl in einem Widerlager ist, aber da reden wir schnell mal über Größenordnung von 180 Kilo pro Kubikmeter Beton an Betonstahl, was da drin ist, oder teilweise auch mehr, ja, je nach Anforderungen der Brücke. Wir verkürzen durch diesen Erdbaublock deutlich einfach die Zeit für die Herstellung eines Widerlagers und dadurch ist das Ganze halt so schnell und auch natürlich entsprechend nachhaltig.
Diese Schnellbauweise kommt ja auch bei einem Projekt auf der B56 zum Einsatz in der Nähe von Euskirchen. Da durften wir auch ein bisschen unterstützen und haben unter anderem Baumaschinen und Baugeräte geliefert. Herr Balder, warum musste denn die Brücke auf der B56 überhaupt abgerissen werden?
Ja, es gab ja diese Flutkatastrophe im Sommer 2021, die ja jener auch kennt. Euskirchen ist jetzt gar nicht so ganz weit vom Ahrtal entfernt. Und diese Brücke an der B56 wurde einfach durch die Auswirkungen des Hochwassers massiv in den Strukturen beeinträchtigt. Und es gab Unterspülungen und deswegen war es nicht möglich, diese Brücke noch sehr lange sozusagen unter Verkehr zu lassen.
Thomas, mit was für einer Herausforderung ist denn der Thorsten Balder auf dich zugegangen, als das Telefon geklingelt hat?
Das war ein Unterschied. Also ich sag mal, das war im Laufe der Bauzeit. Wir haben halt unsere Maschinen geliefert. Es mussten aufgrund des fließenden Gewässers, was ja unter der Brücke sich befindet, mussten halt Bioölmaschinen zum Einsatz kommen, dass wenn mal ein Hydraulikleck entsteht, dass dadurch nicht das Wasser geschädigt wird, sondern eben es halt biologisch abbaubare Stoffe sind. Und im Laufe der Bauzeit, durch die Koordination der vielen Gewerke, die vor Ort waren, mussten halt die Maschinen mal wieder abgemeldet werden, dann mussten sie wieder hingebracht werden. Und das war halt eine Herausforderung, die wir an der Baustelle meistern mussten, dass wir halt regelmäßig in Abstimmung sind, welche Maschine kommt wann zur Baustelle oder wird wieder abgeholt. Mhm. Wir hatten Mobilbagger, Minibagger vor Ort, Verdichtungstechnik, also verschiedene Rüttelplatten, weil gerade diese Bewehrungen entsprechend verdichtet werden mussten. LED-Lichtmasten, weil gerade in den Wintermonaten ist dann halt manchmal morgens noch zu dunkel, um schon zu arbeiten, oder nachmittags wird es halt dunkel. Und um sicher und vernünftig arbeiten zu können, dass man eben vernünftig was sieht, kam dann halt LED-Lichtmasten zum Einsatz. Ja.
Herr Balder, wie war denn der Ablauf des Neubaus?
Ja, also Straßen-NRW hatte uns ja mit dem Neubau beauftragt und die Randbedingungen waren eigentlich, also das Brückenbauwerk war zwar geschädigt, aber ich sag mal noch nicht unpassierbar. Vorgabe war aber aufgrund dieser, ich sag mal, Wichtigkeit dieses Straßenzuges, B56 über die Erft, das ist ja, die Erft ist eigentlich ein kleines Bächlein, so würde ich es jetzt mal harmlos ausdrücken, aber war im Rahmen der Flutkatastrophe zu einem richtigen Fluss angewachsen und wie gesagt, das hat halt zu Ausspülungen unter den Widerlagern geführt. Die Brücke war früher schon mal irgendwann etwas verbreitert worden und hatte einen Teil, der auch tief gegründet war. Diesen Teil der Brücke haben wir so lange unter Verkehr gelassen. Also wir haben die Brücke nicht in einem Rutsch abgebrochen und neu gebaut, sondern die Brücke war im Prinzip auch während der Bauphase die ganze Zeit für den Verkehr zwar eingeschränkt von den Fahrspuren her, aber sie war nutzbar, sodass also die Verkehrsverbindung nicht komplett unterbrochen werden musste. Das war eigentlich auch, wie gesagt, eine Vorgabe, die wir für diesen Neubau hatten, dass wir in zwei Abschnitten bauen, nämlich die Brücke halbseitig beseitigen und halbseitig neu bauen.
Ich habe aber gesehen, dass rein theoretisch es auch möglich wäre, die Brücke neben der Fahrbahn zu bauen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das reduziert natürlich nochmal die Beeinträchtigung, die so eine Baustelle auf den Verkehrsraum hat. Bei unserer Pilotbrücke, also sprich der ersten Schnellbaubrücke, die wir hergestellt haben, das war ein Bauwerk über die A3, oben bei Emmerich, kurz vor der holländischen Grenze. Da haben wir den Überbau im Prinzip neben der Autobahn gebaut, vollständig mit einer kompletten Ausrüstung, mit Fahrbahnbelag, mit Geländern und so weiter und so fort. Das waren ungefähr 500 Tonnen Gewicht. Das war ein Autobahnparkplatz, der da oben zur Verfügung stand. Wir haben das im Prinzip, also ohne dass der Verkehr beeinträchtigt war, dort hergestellt. Die Widerlager waren ja sowieso hinter den Leitplanken von der Autobahn zu bauen. Unsere Bauweise lässt sich auch mit kompakten Maschinen und ohne großartige Hilfskonstruktionen umsetzen, sodass wir also auch dort nicht in den Verkehr einschreiten mussten. Wir hatten nur zwei Vollsperrungen. Einmal, um die alte Brücke abzubrechen. Also wie gesagt, die Brücke war ein Wirtschaftsweg über die A3 oben drüber. Und natürlich an dem Wochenende, als wir dann diesen neuen Brückenüberbau eingefahren haben auf die dann fertiggestellten Widerlager, mussten wir die Autobahn auch sperren. Ansonsten gab es überhaupt keine Einschränkungen für den Verkehr. Da haben wir das Ganze mit den 500 Tonnen Gewicht an einem Wochenende im Prinzip in Endlage gefahren. Und dann brauchten wir nur noch oben den Weg vervollständigen und dann war auch die Brücke wieder fertig.
Gibt es da so eine Zeitfaktor und eine Zahl, die Sie mal so in den Raum werfen könnten?
Also wir haben diese Brücke über die A3 oben gespart. Ich sag mal, die haben wir in 80 Tagen gebaut, 80 Kalendertagen. Also sprich, waren wir ungefähr 2 Monate zwischen Brückenabbruch und Freigabe, waren wir mit dem Bauwerk fertig. Das ist normalerweise, sag ich mal, dauert das mindestens, ich sag mal, ein halbes Jahr länger, ja, für gewöhnlich. Und wir haben jetzt an 2 Autobahnbaustellen unser System eingesetzt als, ich sag mal, Bauzeitbeschleuniger. Mhm. Ja, es gab Verzögerungen an anderer Stelle, sodass man uns gefragt hat, wie könnte das, ich sag mal, zeitlich wieder reinholen. Das war hier an der A43 in Recklinghausen, haben wir einmal 7 Monate reingeholt. Und an der A40 in Duisburg waren es sogar eher 9 Monate.
Wow. Beeindruckend, oder Thomas?
Ein Spaß.
Du hast jetzt fleißig genickt.
Genau. Also das Nicken sieht man ja nicht auf dem Podcast, aber das ist schon beeindruckend. Und vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass der Eingriff in den Straßenverkehr, ich meine, wenn es den Straßenverkehr nicht betreffen würde, wäre jetzt die Schnelligkeit ja nicht unbedingt so ein Thema. Aber es ist ja halt immer ein Eingriff in den Straßenverkehr. Es sorgt für Verkehrsstauungen und für zähflüssigen Verkehr, was ja eben nochmal zusätzlich CO2-Ausstoß und Kosten und alles verursacht, was natürlich nirgendwo mal aufgelistet wird. Aber wenn so eine Brücke eben ohne Eingriff in den Straßenverkehr schnell fertig ist und der Verkehr die ganze Zeit flüssig an der Baustelle vorbeikommt, bis auf die Wochenendsperrungen, wo sowieso wenig Verkehr ist, dann ist das natürlich eine enorme Einsparung, die man gar nicht beziffern kann. Man kann sich vorstellen, dass da eine Rieseneinsparung ist, aber was das letztendlich monetär bedeutet für, ich sag mal, den Staat, für den einzelnen Bürger, ja, das kann man ja gar nicht beziffern.
Genau. Wenn ihr dann auch noch Verkehrssicherung nicht hinstellen müsst so lange, ne? Ja, genau. Ist es natürlich auch blöd.
Obwohl wir das ja gerne tun.
Ja, rein theoretisch können wir auf jeden Fall alles leisten. Ja. Wenn wir jetzt von Verkehr sprechen, dann liest man ja auch immer oder hört immer von einer notwendigen Verkehrswende. Also zum einen, dass zum Beispiel der Individualverkehr abnimmt oder auch ja elektrische Antriebsarten zum Einsatz kommen. Gibt es da bestimmte Faktoren, die man dann auch künftig beim Brückenbau beachten müsste?
Natürlich sind diese Anforderungen der Mobilitätswende auch bei der Planung und Konstruktion der Brückenbauwerke für die Zukunft natürlich entsprechend zu berücksichtigen und setzen natürlich wieder ganz andere und neue Herausforderungen auch an die Planer sozusagen um. Die Elektrofahrzeuge haben höhere Gewichte. Ich meine, gut, beim PKW ist das wahrscheinlich vernachlässigbar, aber je nachdem, was bei den LKW da sich tut in den nächsten Jahren, muss man da auch wieder gucken, ja, dass wir da kein Problem bekommen. Natürlich müssen wir auch vielleicht schon solche Möglichkeiten wie eine Elektrifizierung mit Oberleitungsmasten für den Schwerverkehr berücksichtigen, ja, oder auch, ich sag mal, was in der Trasse geführt werden muss an Leitungen für Ladesysteme etc. pp. Das muss man ja auch schon, ich sag mal, ein bisschen besser jetzt im Blick behalten, damit man einfach diese Wende auch bekommt. Ja, und klar soll überall mehr kombinierter Verkehr laufen. Also sprich, vielleicht sind Radfahrer und Fußgänger zum Beispiel bei kommunalen Brücken sind natürlich ein verstärktes Thema, dass sie irgendwie die Brücken ein bisschen breiter werden müssen, damit die Fahrspuren alle zusammen darüber geführt werden müssen. Also es ist schon ein komplexes Thema und erfordert auch planerisch natürlich eine große Umsicht und neue Gedanken, die einfach, sag ich mal, bei der Konzeption der Bauwerke heutzutage einfach notwendig sind.
Ja, speziell wie du sagtest mit den Radfahrern heutzutage. Das ist ja ein Ding, das ist in der Nachkriegszeit, hat mit Sicherheit kein Mensch über Radfahrer nachgedacht. Aber heutzutage in vielen Städten werden so Pop-up-Radwege gemacht. Und der Radverkehr nimmt in manchen Städten doch deutlich zu. Und ist ja auch gewünscht. Und ich sag mal, mit den Pedelecs heutzutage, mit den E-Fahrrädern ist es ja auch werden das ja auch viel mehr Leute nutzen, als nachher mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, weil das Auto vielleicht einfach auch immer teurer wird und nicht mehr bezahlbar für den einen oder anderen.
Mhm. Ja, und auch, wie gesagt, was die Digitalisierung betrifft, auch da sind sicherlich wieder, ich sag mal, Berücksichtigung, was die Brückenausstattung betrifft, ja, Telematiksysteme, ja, teilweise auch sicherlich Überwachungssysteme, die teilweise schon in die Bauwerke eingebracht werden, um irgendwas zu steuern, zu messen, zu regeln. Ja, ich denke mal, da wird es auch Veränderungen geben, weil einfach heutzutage ganz andere Möglichkeiten vorhanden sind.
Zukünftig meldet sich die Brücke selber, wenn sie meint, sie muss saniert werden.
Sie wird marode, ja, ne? Okay. Ja.
Das Fieberthermometer eingebaut.
Ja, genau.
Thomas, was ist denn deine Vision? Wie möchtest du Kunden künftig unterstützen, dass sie genau diese ganzen Herausforderungen, die auch die Verkehrswende mit sich bringt, ja auch bewältigen können?
Ja, grundsätzlich, sag mal, die Herausforderungen, die sich ergeben aus einer geänderten Bauweise, ist ja für uns jetzt als Lieferant von Baugeräten, Baumaschinen und baunahen Dienstleistungen nicht so entscheidend. Aber was ich mir vorstellen könnte in Bezug auf Mangel an Fachpersonal und dergleichen, dass wir als Zeppelin Rental wie so eine Art AG-Partner agieren und wir im Prinzip das Baufeld bereiten, bevor dann der Bauunternehmer kommt und sein Fachpersonal schickt. Dann brauchen die sich vorher nicht 8 Wochen damit beschäftigen, die Baustelle einzurichten, sondern das können wir machen. Und dann ist die Baustelle fertig und dann kommt der Bauunternehmer mit seinem Fachpersonal und kann sofort loslegen und spart auf diese Art und Weise eben Fachpersonal, weil die ganze Baustelleneinrichtung schon erledigt ist und sich auch während dem Bauprozess jemand darum kümmert, dass die Baustelleneinrichtung auch funktioniert, dass Baustellenverkehrssicherung umgebaut wird und, dass quasi immer einer von uns vor Ort ist bei einem entsprechend großen Projekt und sich darum kümmert, dass der Bauablauf nicht durch Kleinigkeiten beeinträchtigt wird und das Fachpersonal wirklich sich auf das reine Bauen konzentrieren kann.
Herr Balder, Sie haben jetzt genickt. Das ist genau Ihre Vorstellung auch, wie wir Sie zukünftig unterstützen sollen.
Ja, ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Gedanke. Wie gesagt, wir haben alle im Prinzip begrenzt zur Verfügung stehendes menschliches Personal. Ja, also Fachkräfte, ja, ein großes Thema. Wir bei Heidkamp sind zwar auch schon, ich sag mal, im Ausland aktiv, um Leute hier hinzuholen und bei uns, sag ich mal, auch mit in das Baugeschehen einzugreifen. Wir haben eine Kooperation mit der Mongolei oder mit dem mongolischen Straßenbauverband. Also die haben nur ein begrenzt zur Verfügung stehendes Bauzeitfenster, wo die sich dort im Prinzip in den Baubetrieb einbringen können. Und hier in Deutschland kann man natürlich auch im Winter bauen. Ja, die letzten Jahre hatten wir ja kaum noch, ich sag mal, spürbaren Winter. Im Flachland hier in NRW, so würde ich es jetzt mal sagen.
Dafür haben wir durchgehend Herbst dieses Jahr.
Genau. Aber wie gesagt, es kommen Leute hin aus der Mongolei, die machen bei uns eine Ausbildung, ja, zu Baufachberufen. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich solche Themen, wo ich Elektriker brauche für Baustellen, Stromversorgung, ich sag mal Containermontage und diese ganze Infrastruktur, die eine Baustelle einfach erbraucht, einschließlich Verkehrssicherung dazu. Themen, die natürlich auch gut bei den Leuten angesiedelt sind, die sich tagtäglich damit einfach beschäftigen und damit auskennen. Und unsere Betonbauer sollen sich eigentlich um Betonbau und Brückenbau und Heidkamp-Schnellbaubrücke kümmern, aber vielleicht nicht um solche Themen wie Baustelleneinrichtungen.
Da sind wir.
Insofern ist der Gedanke ein sehr guter.
Genau, das wäre halt so meine Vision, wo man hingehen kann als Vermieter, um eben das ganzheitliche Leistungsversprechen, was bei uns im Haushalt immer so ein Schlagwort ist, wo wir hinwollen. Wir sind in der Lage, alles rund ums Bauen zu realisieren. Also wir werden jetzt keine Bauleute einstellen, um selber zu bauen, aber theoretisch könnten wir das.
Sehr schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Denn vielen Dank, dass Sie und du dir die Zeit auf jeden Fall genommen haben und für diese spannenden Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Ja. Das hat es, ja, mal was anderes.
Sehr schön. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an, das baugespräch@zeppelin.com. Weitere Informationen findet ihr auch unter zeppelin-rental.de/podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das Baugespräch von Zeppelin Rental.